Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stomberg herzlich willkommen. Es sind UN-Klimakonferenzen mit großen Versprechungen zu Ende gegangen, deren Umsetzung dann doch sehr zäh waren. Wird das bei der heute begonnenen UN-Konferenz in Bonn anders? Das fragen wir. Und es gibt immer mehr Protektionismus, nicht nur offene Handelsbeschränkungen, auch versteckte, die man nicht gleich auf den ersten Blick sieht. EU-Wettbewerbskommissarin Cecilia Malmström hat einen Bericht heute dazu vorgestellt. In Le Bourget bei der internationalen Luftfahrtausstellung wurde ein milliardenschweres Militärprojekt vorgestellt. Und die Deutsche Bank will Risiken bei Wertpapieren in Milliardenhöhe loswerden und gründet laut einem Bericht der Financial Times eine Bad Bank. Darauf schauen wir. Aber als erstes schauen wir auf den Koalitionsausschuss. Monatelang wurde in der Koalition darüber gestritten, wie die Grundsteuer reformiert werden kann, sodass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eingehalten werden können und gleichzeitig den Menschen nicht zu hohe Lasten aufgedrückt werden. Jetzt unter dem Zeitdruck, bis Jahresende eine Lösung haben zu müssen, damit den Kommunen nicht diese wichtige Einnahmequelle abhanden kommt, gibt es den Kompromiss. Ebenso zum Soli. Matthias von Lieben berichtet.
Monatelang haben sie gestritten, jetzt endlich ein Kompromiss bei der Reform der Grundsteuer. Es wird zwar einen bundeseinheitlichen Bewertungsmaßstab geben, aber die Bundesländer können durch eine Öffnungsklausel zu 100% davon abweichen und so jeweils eigene Berechnungsweisen einführen. Während Finanzminister Olaf Scholz von der SPD eine Berechnung der Steuer über Miete, Alter des Gebäudes und Wert des Grundstückes lange favorisiert hatte, drängte vor allem die CSU auf eine pauschal über die Fläche, also die Grundstücksgröße, ermittelte Abgabe. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Da haben wir uns zu 100% durchgesetzt. Die Länder können zukünftig vollumfänglich abweichen mit einer eigenen Gesetzgebung bei der Grundsteuer. Das ist für Bayern ganz besonders wichtig, weil wir das Modell vom Bundesfinanzminister für bürokratisch erachten und glauben, dass es auch zu Steuererhöhungen führt. Wir werden ein unbürokratisches Modell, ein Einfachsteuermodell machen, das nicht zu Steuererhöhungen führt und die Bürger nicht zusätzlich belasten wird.
In der kommenden Woche soll der Bundestag bereits über die Pläne debattieren. Zufrieden sein dürfen die Sozialdemokraten aber nicht. Thorsten Schäfer-Gümbel, kommissarischer SPD-Vorsitzender, war lediglich froh darüber, dass das Thema nun endlich abgeräumt sei.
Die Kuh ist damit vom Eis. Es sind immerhin fast 15 Milliarden, die weggefallen wären für die kommunale Daseinsvorsorge, wenn es bis zum Ende des Jahres keine Vereinbarung gegeben hat.
Er warnte, Bayern dürfe bei möglichen niedrigeren Grundsteuereinnahmen aber nicht weniger in den Topf des Länderfinanzausgleichs zahlen. Die Steuer habe darauf keine Wirkung, entgegnete ihm prompt CSU-Mann Alexander Dobrindt. Für welches Modell sich die anderen Bundesländer nun entscheiden, das ist noch offen. Nur Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg ließen bereits Sympathien für das bayerische Modell erkennen. Kritik kommt hingegen von der Opposition, von Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock zunächst aber nicht inhaltlicher Natur.
Gerade mit Blick auf die Grundsteuer verwundert es uns doch sehr, dass hier über eine Grundgesetzänderung gerade die Fraktionen des Deutschen Bundestags nach wie vor in Unkenntnis gelassen werden, was eigentlich bei der Grundsteuer drinsteht. Deswegen kann man das auch nicht weiter bewerten, wenn man nicht weiß, wie die Details aussehen.
Die Einigung vertiefe die Steuerungerechtigkeit und führe zu einem Flickenteppich, heißt es bei der Linken. Große Freude hingegen bei Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, begrüßte die Einigung.
Es wäre allerdings aus unserer Sicht sinnvoll, dass sich dann die Länder, die von dieser Länderöffnungsklausel Gebrauch machen wollen, auf ein gemeinsames Modell verständigen, um auch die Handhabbarkeit in Deutschland zu erleichtern und auf ein Flächenmodell sich dann am Ende des Tages einigen.
Auch Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, machte klar, dass er den Kompromiss generell begrüße, forderte aber, die Grundsteuer darf jetzt nicht länger auf die Mieter über die Betriebskostenabrechnung abgewälzt werden. Gestern Abend verabredete der Koalitionsausschuss außerdem, bis Ende August einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Solidaritätszuschlages für rund 90% der Solizahler vorzulegen. Hier hat sich offensichtlich die SPD durchgesetzt, wie Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU zwischen den Zeilen einräumen musste.
Das Versprechen, dass wir für 90% der Zahler den Soli abschaffen, ist natürlich ein großes Unionsanliegen und das wird jetzt auch in der Sommerpause in der Regierung fertig gemacht.
Das große Unionsanliegen, von dem Braun hier spricht, war allerdings die komplette Abschaffung des Solis. Die SPD plädierte für eine Beibehaltung der oberen 10% in der Gehaltsskala. Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, bezeichnete die Einigung daher als fair und gerecht.
Die Löhne und Einkommen sind extrem auseinandergegangen. Die oberen 10.000 profitieren von der Globalisierung. Die Vermögenszuwächse sind exorbitant. Die unteren 50% kriegen so gut wie gar nichts. Das muss sich ändern. Und deswegen gehört eine Besteuerung, eine gleichbleibende Besteuerung der oberen 10.000 dazu.
Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, im Beitrag von Matthias von Lieben. Wer den Blick von oben hat, und zwar noch höher als die Vogelperspektive, der sieht etwas oder besser gesagt nimmt etwas wahr, Veränderungen auf der Erde, und zwar in einer ganz anderen Weise, viel mehr als das hier von unten möglich ist. Veränderungen, und zwar infolge des sich ändernden Klimas. Astronaut Alexander Gerst hatte diese Perspektive, als er fast 200 Tage im Weltall verbrachte und oft auch Bilder aus dem All twitterte, beispielsweise von der Trockenheit auf diversen Erdabschnitten. Gerst freut sich jetzt darüber, dass der Klimaschutz inzwischen auch durch die hartnäckige Fridays for Future-Bewegung eine deutlich größere Aufmerksamkeit und Bedeutung bekommen hat. Die Frage bei der heute begonnenen UN-Klimakonferenz in Bonn ist, kann diese große UN-Konferenz den Schwung nutzen? Und wenn ja, wie? Aus Bonn berichtet Jörg Sauerwein.
Die UN-Klimakonferenz war noch keine 3 Minuten eröffnet, da kam der Konferenzvorsitzende schon auf die weltweiten Jugendproteste zu sprechen. Die Ziele des Pariser Klimaabkommens seien ganz klar, sagt Emmanuel Dlamini aus dem südafrikanischen Swasiland. Maximale Erderwärmung von 2 Grad, am besten sogar nur 1,5.
Aber wir sind noch nicht auf dem richtigen Weg. Jede Woche erinnern uns die Schüler daran, dass ihre Zukunft nichts ist, mit dem wir spielen sollten.
Dlamini mahnte, jetzt müsse gehandelt werden. Viele der mehr als 3000 Konferenzteilnehmer aus aller Welt freuen sich über den Druck, den die Jugendlichen in vielen Ländern inzwischen mit ihren Demonstrationen erzeugen. Auf der Konferenz am Sitz des UN-Klimasekretariates in Bonn geht es unter anderem um technische Fragen bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Vor allem um die Frage, wie die sogenannten Marktmechanismen funktionieren sollen. Mit ihnen sollen Staaten auch die Emissionen durch Klimaschutzprojekte in anderen Ländern senken und diese Erfolge dann auf die eigenen Klimaziele anrechnen dürfen. Kritiker wie Christoph Bahls von der Umweltorganisation Germanwatch fürchten eine Art Ablasshandel, mit der am Ende nicht genug gegen die Erderwärmung getan werde. Bisher passiere in jedem Fall viel zu wenig, mahnen Jugendliche bei ihren Protesten jede Woche. Und das zeige Wirkung, sagt Bahls.
Konkretes Beispiel: Deutschland hat bisher blockiert ein Klimaschutzziel, Treibhausgasneutralität bis 2050 in der EU. Letzte Woche hat jetzt die Bundesregierung gesagt, sie wollen das nicht weiter blockieren, sondern sie wollen das unterstützen. Ohne diese Proteste hätte es diese Bewegung nicht gegeben.
Die Wirkung der Fridays for Future-Demonstrationen gehe aber weit darüber hinaus. Denn in vielen Ländern werde demonstriert und so veränderten sich zum Beispiel auch die Klimapositionen in Chile oder Bangladesch.
Es sind bestimmt in 10 oder 20 Ländern, dass sich deswegen die Positionen verändert haben, dass sie mit anderen Positionen hier hingekommen sind.
Auch Dirk Messner, der Direktor der UN-Universität für Umwelt und menschliche Sicherheit, ist überzeugt, die Stimme der Jugend spielt inzwischen eine große Rolle.
Sie haben ja gesehen, dass die jungen Leute, die auf den Straßen sind und für Klimaschutz kämpfen, die europäischen Wahlen beeinflusst haben. Also es gibt eine Kombination jetzt von dem, was die Wissenschaft sagt, mit dem, was die nächste Generation artikuliert. Und diese Kombination ist sehr wichtig, weil in Demokratien brauchen wir Legitimation für Wandel. Und diese Legitimation, die scheint jetzt zumindest in Europa zu entstehen.
Luca Samlidis ist einer von denen, die immer wieder freitags für das Klima auf die Straße gehen. Es brauche endlich konkrete Maßnahmen und nicht mehr nur Diskussionen, um die Erderwärmung tatsächlich zu bremsen.
Wir freuen uns natürlich, wenn es Zuspruch gibt, aber wenn die wegweisenden Entscheidungen nicht getroffen werden, ist das alles nichtig. Die ganze Arbeit war umsonst, weil hier geht es nicht einfach nur darum, mal ein bisschen Medienaufmerksamkeit oder Aufmerksamkeit von Politikern zu bekommen, sondern hier geht es tatsächlich um die Rettung der Welt.
Deswegen will er mit vielen anderen auch weiter freitags demonstrieren, möglichst so lange, bis die Fridays for Future-Bewegung tatsächlich auch etwas bewegt hat.
Jörg Sauerwein von der UN-Klimakonferenz in Bonn. Der freie Warenhandel, von dem alle Länder und Menschen profitieren, von dieser Idealvorstellung, die in der Realität auch nie ganz fair abgelaufen ist, rücken viele Länder inzwischen ganz ab. Der Trend ist das Gegenteil, Abschottung. Der lauteste Vertreter des wachsenden Protektionismus ist US-Präsident Donald Trump. Aber es gibt nicht nur die ganz offenen Handelsbeschränkungen, sondern auch versteckte. EU-Wettbewerbskommissarin Cecilia Malmström hat heute in Brüssel einen Bericht dazu vorgestellt. Holger Beckmann hat sich das angehört.
Der Freihandel ist international auf dem Rückzug und besonders bekommt das Europa zu spüren. Noch nie seien internationaler Handel und internationale Investitionen so sehr behindert worden wie im vergangenen Jahr, heißt es im jährlichen Report der EU-Kommission dazu. Insofern gäbe es da vor allem schlechte Nachrichten, sagt die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Denn der Report beweise, der Protektionismus sei auf dem Vormarsch und belaste in wachsendem Maße europäische Unternehmen.
Because it confirms that protectionism is clearly on its rise and that there are new trade and investment barriers abroad that impacts EU exporters more intensively.
Sie beklagt, dass es 2018 allein 45 zusätzliche Handelsschranken gegeben habe, die sich gezielt gegen europäische Unternehmen gerichtet hätten. Hier nannte die Kommission zwar auch die US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte aus Europa, stellte aber zugleich klar, dass China und Russland ebenfalls in großer Zahl Investitions- oder Einfuhreinschränkungen verhängten, teilweise auch gegen internationale Regeln. Der Trend finde sich auf dem gesamten Globus. Für den Handel seien es turbulente Zeiten, so Malmström. Sie illustrierte die EU-Zahlen mit Beispielen, die zeigen, dass Handelsschranken nicht immer explizit verhängt würden. Vielmehr versuchen offenbar manche Staaten, internationale Regeln zu umgehen. China etwa verlange immer höhere Anforderungen an Herkunfts- und Inhaltsangaben bei europäischen Nahrungsmitteleinfuhren. Indien bestehe bei Lederimporten auf umfangreiche veterinärmedizinische Angaben, ebenso wie bei Kosmetikartikeln. Und allein Algerien habe auf 900 einzelne europäische Produkte einen Einfuhrstopp verhängt. Das beeinträchtige die Interessen europäischer Unternehmen erheblich.
But of course the EU is working very hard to ensure access for our companies in markets around the world.
Die EU, so Malmström, arbeite intensiv daran, für Firmen aus Europa die Märkte international so offen zu halten wie irgend möglich. Das werde in diesen Zeiten aber immer schwieriger. Trotzdem seien es Initiativen der Europäischen Union, die dafür sorgen würden, dass die Exportwirtschaft in Europa nach wie vor stabil sei. 41 einzelne Handelsverträge hat die EU mit insgesamt 72 Staaten abgeschlossen.
This is the world's largest network of trade agreements.
Das sei das weltweit größte Netz von Handelsverträgen. Daran werde man weiter arbeiten, kündigte Malmström an. Angesichts des international wachsenden Protektionismus müsse Europa die Interessen der eigenen Unternehmen auf dem globalen Markt verteidigen.
Berichtet Holger Beckmann. Die gesetzlichen Krankenversicherungen erwarten trotz schwächerer Konjunkturaussichten vorerst weiter robuste Einnahmen, warnen aber vor deutlichen Ausgaberisiken. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Ursula Mense.
Angesichts der verhaltenen Konjunkturentwicklung und den geplanten Reformen im Gesundheitswesen sei aber mit deutlich steigenden Ausgaben für die gesetzlichen Krankenkassen im laufenden und im kommenden Jahr zu rechnen. Zwar sei die wirtschaftliche Lage der Krankenkassen noch so, dass sie Versicherten mit keiner Anhebung der Beitragssätze rechnen müssten. Sollte sich die verhaltene konjunkturelle Entwicklung im kommenden Jahr aber fortsetzen, dann dürfte der Kostendruck für die Krankenkassen und wohl auch für die Beitragszahler zunehmen, sagte die GKV-Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer gegenüber dem Deutschlandfunk.
Es wird ganz entscheidend darauf ankommen, dass es bei den Ausgaben maßvoll bleibt. Bereits jetzt gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die mehr Geld kosten. Es sind weitere in den Beratungen. Und wir sehen einfach die Notwendigkeit, hier auf Maßhalten zu drängen, weil in Zukunft die Einnahmen dann nicht mehr so sprudeln werden.
Ohne Mieterhöhungen fehlt aus Sicht der Wohnungswirtschaft Geld für Neubau, Instandhaltung und Modernisierung. Einen Mietendeckel, wie in Berlins Senat morgen diskutiert, lehnt der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen deshalb ab. In 5 Jahren könnten Baukosten der Erfahrung nach um 20% steigen, Personalkosten um 13%, hieß es von Seiten des Verbandes. Die Unternehmen hätten extrem wenig Spielraum, solche höheren Kosten aufzufangen. In Berlin wird erwogen, die Mieten für 5 Jahre einzufrieren. Die Kritik des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie an solchen Vorschlägen geht in die gleiche Richtung. Verbandspräsident Peter Hübner.
Zum Bauen gehören einfach Investoren. Und wenn die Investoren ausbleiben, dann werden wir auch dieses gesteckte Ziel von weit über 300.000 Wohnungen pro Jahr nicht realisieren können. Enteignungen ins Auge zu fassen oder die Mieten für 5 Jahre zu deckeln, dann kann ich Ihnen gleich vorhersagen, dann wird nicht weiter investiert.
Soweit Peter Hübner.
Und soweit Ursula Mense. Le Bourget Das ist der Ort in Frankreich, wo sich die Luftfahrtindustrie alle 2 Jahre trifft, um die neuen Hubschrauber, Flugzeuge und Raumfahrttechnologien zu präsentieren. Die diesjährige Ausstellung ist geprägt von der Klimaschutzdebatte, der Zwangspause für Boeing 737 Max Flugzeuge nach den beiden Abstürzen und dem Handelskonflikt zwischen China und den USA. So steht als große Wirtschaftsnachricht heute das Milliardenprojekt eines gemeinsamen Kampfjets von Deutschland, Frankreich und Spanien im Fokus. Marcel Wagner.
Paris Air Show, so heißt die Pariser Luftfahrtmesse auf Englisch. Und ja, Show gehört nun einmal dazu. Im riesigen Airbus A330 schwebte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Morgen ein, auch wenn sein Amtssitz gerade mal nur gut 15 Kilometer entfernt liegt. Aber Airbus ist nun mal auch eine französische Firma und in Le Bourget geht es ums Geschäft. Da musste sich auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen gedulden und zunächst einmal die werbewirksame Flugshow mit ansehen, bei der Frankreichs Industrie einige Top-Produkte präsentieren durfte. Beim Highlight des Tages dann allerdings stand die deutsche Ministerin selbst im Mittelpunkt. Unter den Augen von Präsident Macron und zahlreicher anderer Gäste unterzeichnete Ursula von der Leyen mehrere Verträge, die den Startschuss für das gemeinsam mit Frankreich verabredete Luftkampfsystem der Zukunft geben sollen. Nicht nur für die Ministerin ein großer Augenblick.
Ja, wir haben heute ja einen großen Schritt nach vorne gemacht in diesem deutsch-französischen Zukunftsprojekt. Und für uns ist wichtig, dass es im Laufe der Zeit ein wirkliches gemeinsames europäisches Kampfflugzeugsystem wird.
Auch da gab es heute einen bedeutenden Fortschritt. Neben den Ministerinnen aus Frankreich und Deutschland unterzeichnete auch die spanische Verteidigungsministerin die Verträge zum Projektstart. Ein erster Partner ist also zumindest für die Auftaktstudien an Bord. Um den Moment zu unterstreichen, enthüllten die Ministerinnen schon mal eine lebensgroße Studie des geplanten Kampfjets, der das Herz des Future Combat Air Systems, des Luftkampfsystems der Zukunft sein soll. Vernetzt mit Drohnenschwärmen und gestützt auf riesige Datenmengen soll das Kampfflugzeug Europa in noch ferner Zukunft verteidigen. Doch längst gibt es erste Differenzen, denn Frankreich und andere potenzielle Mitstreiter in Europa wollen die nötigen Milliarden auch durch den Verkauf des Kampfsystems finanzieren. Deutschland aber pocht bislang auf seine strikten Exportregeln. Nicht nur in der beteiligten Industrie sorgt das für Missstimmung. Dirk Hoke, Chef der maßgeblich beteiligten Verteidigungssparte von Airbus, fand kurz vor Messeauftakt dazu deutliche Worte. Wenn das nicht gelöst werden kann, wird keines der deutsch-französischen Projekte wirklich umgesetzt werden, warnte Hoke vor Journalisten, fügte aber auch hinzu, ich denke, der Druck ist verstanden. Gibt es Fortschritte? Ich glaube ja, es gibt laufende Gespräche zwischen Deutschland und Frankreich und die Diskussionen sind sehr intensiv. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wollte sich von den Problemen die Feierlaune heute nicht verderben lassen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zukunft bei den Exportfragen eine europäische sein muss,
sagte von der Leyen nach der Unterzeichnung. Soll heißen, bis das System 2040 wirklich einsatzfähig ist, bleibt ja noch genug Zeit zum Diskutieren. Also erstmal loslegen. Ob die europäischen Partner und die beteiligte Industrie allerdings bereit sind, auf dieser Grundlage Milliarden zu investieren, darf bezweifelt werden.
Marcel Wagner von der Internationalen Luftfahrtausstellung in Le Bourget. Die Deutsche Bank plant offenbar einen Umbau im Konzern derart, dass eine Bad Bank gegründet werden soll. Jedenfalls berichtet das die Financial Times. Bad Bank, das haben wir seit der Finanzkrise in Erinnerung, ist dann eine Bank, die die faulen Papiere sammelt und wo sie abgewickelt werden. Wie ist das jetzt konkret bei der Deutschen Bank geplant? Das frage ich meine Kollegin Brigitte Scholtes.
Ja, Frau Sturmberg, Details gibt es da noch keine. Doch der Financial Times zufolge will die Deutsche Bank ja offenbar Wertpapiere im Volumen von bis zu 50 Milliarden Euro in diese Bad Bank auslagern. Und diese Bad Bank soll aber offenbar nur intern gegründet werden. Das heißt, die Papiere, die würden in diese Sparte verschoben, die blieben also auf der Bilanz. Es steht zu vermuten, dass diese Papiere auch nicht toxisch sind, so wie das früher einmal war. Da hatte die Deutsche Bank ja schon mal eine Abwicklungseinheit gegründet. Und das wären also nicht faule Wertpapiere. Und mit einer solchen Ausgliederung würde dann klargestellt, welche Bereiche die Bank fortführen will und von welchen sie sich verabschieden möchte.
Es handelt sich ja bislang um einen Pressebericht. Wie hat denn die Deutsche Bank darauf heute reagiert?
Also kommentiert hat die Deutsche Bank diesen Bericht nicht weiter. Sie verweist aber auf die Hauptversammlung vom 23. Mai. Da hatte Konzernchef Christian Sewing ja harte Einschnitte angekündigt und gesagt, das Investmentbanking, das müsse noch mehr auf seine Stärken ausgerichtet werden. Dazu zählt er offenbar stabile Geschäfte wie etwa Zahlungsverkehrslösungen, die in der Transaktionsbank angeboten werden, oder auch die Vermögensverwaltung mit der Fondtochter DWS. Nicht aber vielleicht Zinsgeschäfte, bei denen die Bank ihren Kunden einen bestimmten Zins garantiert, sogenannte Zinsswap. Denn das fällt ihr immer schwerer in Zeiten, in denen die Zinsen auf Jahre hinaus ja noch sehr niedrig bleiben dürften. Und außerdem müssen solche Geschäfte inzwischen nach neuen Regulationsbestimmungen mit viel mehr Eigenkapital unterlegt werden als vorher. Das lohnt sich also für die Bank einfach nicht mehr.
Also was würde es dann überhaupt bringen?
Ja, es bringt nichts für die Haftung, wenn eine solche Bad Bank intern konstruiert wird, weil die Risiken eben auf der Bilanz bleiben. Aber es gibt Vorteile. Zum einen, wie eben beschrieben, dass man unrentable Geschäfte auslagert. Und das gibt dann auch Klarheit, auf welche Geschäfte die Bank sich künftig konzentrieren will und welche sie eben mittelfristig abstoßen will. Das dauert ja alles, das braucht Jahre, bis man solche Geschäfte entsprechend abgewickelt oder verkauft hat. Die Kunden wissen dann aber immerhin, woran sie sind. Auch die Mitarbeiter, muss man sagen, denn die stochern ja bisher auch im Nebel, wohin denn ihr Arbeitgeber steuert. Und das könnte sie natürlich dann auch wieder etwas stärker motivieren. Und nicht zuletzt haben natürlich auch die Investoren mehr Klarheit, denn die Kursentwicklung, die war ja, wenn man es flapsig ausdrückt, unterirdisch. Der Kurs lag ja zwischenzeitlich bei unter 6 Euro. Und vor allem große Anteilseigner wie etwa Cerberus, die dürften also ordentlich Druck gemacht haben, dass die Bank dann jetzt endlich mehr Details zur Strategie bekannt gibt. Das wird wahrscheinlich auch erst Ende Juli passieren mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen.
Brigitte Scheutes mit Einschätzung zu der Meldung, dass ein Pressebericht bislang noch, dass die Deutsche Bank eine Bad Bank gründen will. Ganz herzlichen Dank. Und das nehmen wir auch gleich mit in den Börsensaal nach Frankfurt und zu Claudia Werle. Frau Werle, noch ist es, wie gesagt, ein Pressebericht, aber darauf gab es schon jede Menge Reaktionen an der Börse. Welche denn?
Ja, das kommt wirklich hier an der Börse gut an. Aktien der Deutschen Bank sind 1,5% im Plus. Damit verbunden ist auch einfach die Hoffnung, dass man künftig besser wird unterscheiden können, in welchen Bereichen läuft es gut oder wieder besser und wo hat die Deutsche Bank wirklich noch mit Baustellen zu kämpfen.
Lufthansa hat heute eine Gewinnwarnung herausgegeben. Dabei hat das Unternehmen doch noch im April von guten Aussichten gesprochen. Was ist da passiert?
Gut, man darf halt nicht unterschätzen, die äußeren Rahmenbedingungen sind derzeit für die Fluggesellschaften alles andere als einfach. Billig-Airlines haben in den vergangenen Jahren deutlich Boden gut machen können, was die Kunden freut, nämlich weniger Geld für ein Flugticket zu bezahlen. Das bedeutet für die Fluggesellschaften, sie haben weniger Einnahmen. Große Gesellschaften wie Lufthansa und Co. können sich dem nicht entziehen. Mehr noch, die Konkurrenten sind auch bereit, erhebliche Verluste in Kauf zu nehmen, um Marktanteile zu steigern. Das verschärft den Druck noch einmal. Überkapazitäten in einigen Bereichen kommen noch hinzu. Ein großer Kostenfaktor sind die Kerosinpreise im Frachtgeschäft. Da läuft es bei der Lufthansa momentan schlechter als gedacht. Lufthansa Cargo hat bereits ältere Flugzeuge aus dem Flugplan genommen, rechnet in diesem Bereich nur noch mit stagnierenden Umsätzen. Ja, ich denke mal, da machen sich die Folgen der schwächer werdenden Weltwirtschaft bemerkbar. Möglicherweise disponieren Unternehmen auch um, verändern ihre Lieferketten. Also kurz, es gibt wirklich eine ganze Reihe von Faktoren, die der Lufthansa zu schaffen machen. Die größte deutsche Fluggesellschaft rechnet in diesem Jahr mit deutlich niedrigeren Gewinnen als bislang gedacht. Aktien der deutschen Lufthansa, die sind fast 12% im Minus. Papiere der Konkurrenz, die werden gleich mitverkauft.
Wenn ein DAX-Wert wie die Lufthansa so viel Prozent verliert, wie schlägt sich das denn an auf den DAX nieder, wenn wir jetzt mal auf den Gesamtmarkt schauen?
Also gut, ein Minus von mehr als 11%, das kommt bei einem DAX-Wert wirklich nicht alle Tage vor. Der Blick auf die DAX-Tafel, der DAX heute, keinen klaren Trend, steht aktuell. Ja, gerade mal 6 Punkte im Plus bei 12.102 Punkten. Die Bundesbank rechnet im zweiten Quartal mit einem Dämpfer für die deutsche Wirtschaft. Viele Anleger warten auch mal ab. Diese Woche wird sich ja die US-Notenbank zu ihrem künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik äußern. Die sich zuspitzenden Handelskonflikte und schwächere Konjunkturdaten haben ja zuletzt den Weg für eine lockere Geldpolitik in den USA bereitet.
Ja, und dann haben wir noch den Blick auf Euro, Rente und Gold.
Ja, genau, der Euro, der kann sich immerhin von seinem Tagestief erholen, steht jetzt bei einem Dollar 12,31. Auch das wird mit Konjunkturdaten in den USA in Verbindung gebracht. Die Umlaufrendite, die ist vom Rekordtief von minus 0,3% auf minus 0,29% gestiegen. Und die Feinunze Gold, die kostet aktuell 1.340,30 $.
Der Blick an die Frankfurter Börse von Claudia Werde. Ganz herzlichen Dank. Ja, das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Hier geht es gleich weiter mit Kultur heute. Und ein Thema ist dann, was sollte ein jüdisches Museum in Deutschland sein? Miriam Wenzel im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Köhler. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.